So. Also, bei uns in der Gegend, in Detmold, da gibt es ein paar Sehenswürdigkeiten und unter anderem gibt es da das Hermannsdenkmal. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt, sonst könnt ihr mal googeln. Das ist dann so eine riesengroße Figur, die steht aus, also sie ist aus Kupfer gemacht und die steht auf einem großen Sockel und das soll erinnern an Hermann den Cherusker, der so um 9 nach Christus gegen die Germanen, gegen den römischen Feldherrn Varus gekämpft hat und den besiegt hat. Lange Zeit hatte man das ziemlich vergessen und dann so in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, da hat man das aufgebaut und wie gesagt, heute einer der Sehenswürdigkeiten von Detmold, wenn du von der Stadt aus bist, siehst du den so oben am Berg und der steht dann da eben so breitbeinig, ein Schild da, den Fuß auf einem Schild der Römer und das Schwert erhoben und der schaut da so Richtung Westen. Und seit 2 Jahren ist meine Frau, die hat so etwas sich eingearbeitet, macht dann so im Auftrag der Stadt Städteführungen, auch so gerade an solchen Sehenswürdigkeiten. Und unter anderem führt sie dann Gruppen, die da kommen, auch zum Hermannsdenkmal, auch zu einigen anderen Sachen. Und da bringt meine Frau immer ein Bild mit, und zwar das Bild von unserer Hochzeit. Und dann erzählt sie die Geschichte von Hermann, also der Schlacht der Römer gegen die Germanen und dann eben von dem Ernst von Bandel, der dieses Denkmal gebaut hat und Kaiser Wilhelm, der da gekommen ist zur Einweihung und all diesen Geschichten. Und dann endet sie meistens mit dem, wenn sie das Foto hier rausholt und sagt so, und das ist unser Hochzeitsbild. Die Leute sind dann meistens erstmal überrascht und denken sich, ja, was hat denn jetzt das Hochzeitsbild mit dem Hermann da zu tun? Und ja, das hat eben mit Versöhnung zu tun. Weil es gab nämlich über Jahrhunderte hinweg die sogenannte deutsch-französische Erbfeindschaft. Weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Im Geschichtsunterricht müsste das vorkommen. Es gab über Jahrhunderte hinweg Feindschaft und immer hatte man guten Grund. Die Deutschen haben immer gesagt, da haben doch die Franzosen uns überfallen. Und die Franzosen haben gesagt, da haben uns die Deutschen überfallen. Das ist ja bis heute noch, wenn du im Elsass bist, ne? Elsass so da an der Grenze, das war mal deutsch und mal französisch und mal deutsch und mal französisch, je nachdem, wie der Krieg gerade ausging. Bei dem deutsch-französischen Krieg, als Deutschland gegründet worden ist, 1870, da kam es dann zu Deutschland. Und im Ersten Weltkrieg kam es dann wieder zu Frankreich. Und dann hat Hitler es erobert und dann kam es wieder zu Deutschland. Und dann kam es nach dem Krieg wieder zu und hin und her. Also für Feindschaft war da jede Menge Platz. Und noch vor 100 Jahren, da dachte jede anständige Deutsche, die größten Feinde der Deutschen sind die Franzosen. Ja, und dann habe ich eine Französin geheiratet. Ja, und dann haben wir die deutsch-französische Freundschaft praktiziert. Ne? Und seitdem ist Frieden zwischen den Ländern. Naja, nicht seitdem, nicht? Aber das wäre vor 100 Jahren undenkbar gewesen. Also ganz schlimm, nicht? Könnte man ja so nicht machen und so. Da merken wir, so können sich Zeiten verändern. Heute gibt es andere Feindbilder, die wir haben. Sagen, boah, diese Bösen. Nicht? Entweder persönliche Feindbilder oder staatliche, politische Feindbilder. Es wird ja immer so aufgebaut. Und manchmal fragst du dich, wie kommen die Leute überhaupt darauf? Also jetzt wieder eine Ostukraine und dann was weiß ich hier, da die Kurden gegen die Turken und die Turken gegen die Kurden und die und die und die und die und die und überall alle möglichen Feindschaften. Und da merken wir, das gehört zum Menschsein irgendwie mit dazu. Feindschaften aufzubauen, sich nicht gut zu vertragen und so. Und jetzt könnten wir ja hier einfach das Motto ausgeben, wie das so bei ganz vielen Musikpreisen ist. Nicht? Vielleicht kennt ihr das auch. Gibt es irgendeinen Musikpreis und dann hinterher ist irgendeine hübsche junge Sängerin, die kommt dann, hast was ich hier, das goldene Bambi oder sowas. Nicht? Und dann kommt nach vorne und dann sagt, und was wünschst du dir? Und was wünschen die sich alle? Frieden auf der Welt. Also ist ja auch nett, wünschen wir uns alle, verändert nur relativ wenig. Nicht? Und also ich finde, es gut, es gehört irgendwie so mit dazu. Nur meistens diese kleinen Liederchen, die ändern nicht wirklich sehr viel am Frieden oder Krieg in der Welt, sondern die Menschen finden guten Grund, sich gegenseitig ans Leder zu gehen und sich umzubringen und so. So sind die Menschen halt, und zwar seitdem es Menschen gibt. Nicht? Wir wissen ja hier Kain und Abel schon, nicht? Der eine erschlägt den anderen, obwohl es sein Bruder ist. Und seitdem Mord und Totschlag bis in die Gegenwart. Wir in Deutschland sind ein kleines bisschen auf der Insel der Glückseligen, zumindest seit dem Zweiten Weltkrieg gab es ein bisschen weniger Mord und Totschlag in Deutschland. Also die Mordrate in den USA ist doppelt so hoch, mehr als doppelt so hoch. Nicht? Also seid froh, dass du in Deutschland lebst. Die Wahrscheinlichkeit, hier Opfer eines Gewaltdelikts zu werden, ist viel, viel geringer. Wenn du dann noch mal in solche Länder gehst wie Kolumbien, ja, dann ist das noch viel, viel mehr. Da kannst du fast froh sein, wenn du überhaupt überlebst. Nicht? Also zumindest 1 Jahr oder mal 2 Jahre oder 3 Jahre oder so. Und ja, ich kenne einige unserer Absolventen, die arbeiten zum Beispiel in Brasilien. Und die sagen mir, ja, die sind fast alle schon mal überfallen worden. Also nicht gleich umgebracht, aber überfallen worden, irgendwo auf der Straße. Ne? Und dann sagen sie, dann kämpf nicht, sei kein großer Held, gib gleich dein Geld raus, dann überlebst du wenigstens. Ne? Weil sonst kann es nur Ärger geben. Und ja, das ist ja in Deutschland alles viel schöner. Also eigentlich schön. Ne? Und trotzdem gibt es Streit und Auseinandersetzungen in Deutschland. Und trotzdem will ich nicht dabei stehen bleiben, einfach zu sagen, vertragt euch mit allen, seid alle freundlich zueinander, sondern heute Abend, wenn es um Versöhnung geht, dann geht es natürlich erst einmal um einen anderen Kriegszustand, um eine andere Auseinandersetzung, um einen anderen Zwiespalt. Und zwar, das ist eben der Zwiespalt zwischen Gott und Mensch. Wir werden geboren als Geschöpfe Gottes. Also Gott hat jeden von euch gewollt und geschaffen, so wie ihr seid. Und deshalb ist es sinnvoll, an Gott zu glauben. Gott ist dein Schöpfer. Gott wird auch einmal dein Richter sein. Aber wir werden geboren sozusagen in einen feindlichen Zustand Gott gegenüber. Wir sind nicht in einem friedlichen Zustand, wenn wir geboren werden. Ja, weil wir einfach in einer Umgebung sind. Auch schon unsere Eltern und Großeltern, Urgroßeltern und so weiter waren erstmal in Spannung zu Gott. Jetzt sagt ihr vielleicht, ja, meine Eltern waren doch alle fromm. Nee, aus Gottes Sicht genügt das nicht, ein bisschen fromm zu sein. Hier geht es ja nicht darum, sind deine Eltern kämpferische Atheisten, sondern hier geht es bloß, bist du ganz im Sinne Gottes, und kein Mensch ist ganz im Sinne Gottes geboren. In der Bibel haben wir den deutlichen Hinweis, da steht dann, und sie sind alle Sünder. Und dann übersetzt Luther, also eine deutsche, ja sehr gängige Übersetzung, und ermangeln der Ehre, die sie bei Gott haben sollen. Also klingt ein bisschen komisch. Heißt einfach, also alle Menschen, egal wer, groß oder klein, alt oder jung, fromm oder nicht fromm, leben nicht so, wie Gott das eigentlich sich vorstellt. Nur die einen sind ein bisschen weiter davon weg und die anderen sind da ein bisschen näher dran. Aber keiner lebt wirklich so, wie Gott das will. Weil wir als Menschen zu schwach dafür sind. Weil wir als Menschen viel stärker darauf ausgerichtet sind, unseren eigenen Gefühlen und Gedanken und Emotionen und Bedürfnissen und so weiter nachzugehen, als dem, was eigentlich Gott will. Wir als Menschen messen meistens danach und sagen, wenn wir ein kleines bisschen besser sind als der Durchschnitt, und die meisten halten sich besser als der Durchschnitt, für sich selbst so zumindest, halten sich für besser, die anderen tun das nicht unbedingt, aber deshalb ist meistens unser Selbstbild von uns ja besser als das der anderen von uns. Aber das genügt in den Augen Gottes nicht. Ein kleines bisschen besser genügt nicht. Das wäre ungefähr so, als wenn du im Gefängnis einen Wettbewerb machst und der einfache Mörder, der sagt, ich bin eigentlich gar nicht so schlecht. Denn da in der Nachbarzelle ist einer, der hat 10 umgebracht. Dann bin ich ja eigentlich richtig gut. Und der 10 umgebracht hat, der sagt, naja, im Vergleich zu Stalin, da bin ich ja noch richtig gut. Denn der Stalin, der hat 50 Millionen umbringen lassen. Also hat er nicht alle selbst umgebracht, ging auch nicht, wäre rein physisch schon nicht möglich, aber sie gehen auf sein Gewissen. Und dann merkt man immer, es findet noch einen, der noch schlimmer ist und noch böser ist und so. Nur das macht den einzelnen Mord ja nicht besser. Und das macht das einzelne Versagen Gott gegenüber nicht besser. Wir sind gegenüber Gott im Kriegszustand geboren. Etwas stärker oder weniger stark. Und wenn wir in Kontakt zu Gott kommen wollen, dann muss erstmal dieser Kriegszustand beendet werden. Dann braucht es Versöhnung. Und ich möchte euch eine Geschichte vorlesen, die Jesus zu diesem Thema erzählt. Und die finden wir im Neuen Testament. Und möchte ich euch gleich ein paar Worte dazu sagen. Das lesen wir im Matthäus-Evangelium, Kapitel 18. Matthäus-Evangelium, Kapitel 18, da handelt es sich um ein Gleichnis. Also Jesus redet ja ganz häufig in Gleichnissen. Gleichnis bedeutet einfach, er will uns eine geistliche Wahrheit bildlich vorstellen, damit wir sie uns besser vor Augen führen können. Und so steht hier im Matthäus, Kapitel 18, Abvers 21. Da trat Petrus zu Jesus und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich gesündigt hat? Bis 7-mal? Jesus antwortete ihm, ich sage dir, nicht bis 7-mal, sondern bis 70-mal, 7-mal. Darum gleicht das Reich der Himmel einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm 10.000 Talente schuldig. Weil er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und so zu bezahlen. Da warf sich der Knecht nieder, huldigte ihm und sprach, Herr, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Da erbarmte sich der Herr über diesen Knecht und gab ihn frei und er ließ ihm die Schuld.
Als aber dieser Knecht herausging, fand er einen Mitknecht, der war ihm 100 Denare schuldig. Den ergriff er, würgte ihn und sprach, bezahle mir, was du schuldig bist. Da warf sich der Mitknecht ihm zu Füßen, bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt, kamen und berichteten ihrem Herrn den ganzen Vorfall. Da ließ sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm, du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest du dann nicht auch dich über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich es mit dir, mich über dich erbarmt habe? Und voll Zorn übergab ihm sein Herr den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von ganzem Herzen seine Verfehlungen vergebt.
Ja, also wenn wir uns mal hineinversetzen in die damaligen Zuhörer Jesu, dann werden die bei dieser Geschichte schon ziemlich in Staunen gekommen sein. Also das, was die Leute ja meistens interessiert, sind auch Geschichten, wo irgendwas Dramatisches passiert. Und Dramatik gibt es in der Geschichte. Was die Leute meistens auch mögen, sind Geschichten von irgendwelchen talentierten Leuten, reichen Leuten, vornehmen Leuten oder sonst irgendwas oder besonders schlimm. Deshalb hören die Leute ja gerne Geschichten von Königen oder sowas. Die Märchen sind ja auch meistens von Königen und sowas, was ich da alles vorkommt. Und hier nimmt Jesus die Geschichte eines reichen Mannes, eines Königs. Und das war durchaus üblich, dass ein König, wenn er Geld hatte, so wie das ja heute auch ist, ist jemand da, der viel Geld hat, der verleiht das manchmal in der Hoffnung, das mit Zinsen zurückzubekommen. Und dann wird immer mal wieder abgerechnet und gesagt, so, hast du das Geld jetzt und laufen die Geschäfte gut oder müssen wir danach besser? Und hier sind dann verschiedene Leute, die vor den König kommen und dann wird einer ganz speziell erwähnt und der ist diesem Herrn 10.000 Talente schuldig. 10.000 Talente klingt für uns ja erstmal ein bisschen komisch, weil wir gar nicht wissen, was ist denn jetzt ein Talent? Wir gebrauchen den Begriff Talente ja mehr, ich kann gut singen oder ich kann gut tischlern oder sonst irgendwas. Mit Talent ist hier eine Geldeinheit gemeint. Und ich habe jetzt die ganz genaue Zahl nicht mehr im Kopf, aber wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, dann sind diese 10.000 Talente ungefähr 10 Milliarden Euro. Ist das eine ordentliche Summe Geld? Weiß nicht, könntest du gut schlafen, so mit 10 Milliarden Euro Schulden? Stell dir mal vor, du würdest das ganz günstig bekommen. Vielleicht hat jemand gerade einen Taschenrechner dabei. Du müsstest pro Jahr nur 1% Zinsen zahlen. Rechnest du gerade mal aus? 10 Milliarden, 1%, dann sind wir bei, muss man ja nur zwei Nullen wegstreichen, ne? Zwei Nullen wegstreichen, dann sind wir bei 100 Millionen. Ist es richtig? 100 Millionen, glaube ich, ne? Wie wäre das? 100 Millionen Zinsen nur im Jahr. Ja, ich muss ehrlich gestehen, nicht? Jetzt denkt ihr vielleicht, ich bin da ein Loser, nicht? Aber ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch keine Millionen verdient, geschweige denn 100 Millionen im Jahr. Also das heißt, hier muss schon ein Großspekulant am Werk gewesen sein. Der Mann hat sich bis über beide Ohren verschuldet. Der hat immens viel Geld geliehen. Und diese Geschichte wird ja dadurch umso dramatischer, wenn ein König mal eben 10 Milliarden verleihen kann, dann muss der immens reich sein. Also uns wird in der ganzen Antike von kaum einem Menschen berichtet, selbst nicht römische Kaiser, die so viel Geld persönlich zur Verfügung gehabt haben, Staatshaushalt mal ausgenommen. Also immens viel Geld und uns soll hier gerade vor Augen geführt werden, dieser Mann, der hat ein Risiko eingegangen, was für die meisten von uns undenkbar ist. Und er hat verloren. Denn der König will von ihm Rechenschaft geben. Hätte er das Geld gut angelegt, dann hätte er ja sagen können, das steht noch aus, ich bekomme das alles wieder und du kommst doch alles wieder zurück. Der hat sich verzockt. Was weiß ich, der hat in Goldminen in Alaska investiert. Nein, Alaska hat man damals noch nicht entdeckt, aber vielleicht in Ägypten. Nicht? Und dann hat sich herausgestellt, da gab es gar keine Goldminen, das Geld war weg. Oder irgendwie, der hat sich verzockt. Der hat das Geld ausgeliehen, der hat da kein Haus von gebaut. Für 10 Milliarden brauchst du kein Haus. Das war Finanzanlage, irgendwas hat er da falsch gemacht. Und das Geld ist weg. Und ich weiß nicht, wenn ihr euch jetzt in die Situation hineinversetzt, einmal des Herrn, also so viel Geld verleihen, da gehört schon ziemlich Vertrauen dazu. Und wenn ihr euch die Situation des Knechtes, also des Dieners da hineinversetzt, dann denkt ihr, äußerst peinlich. Ich weiß nicht, ob du mal Geld geliehen hast, nicht in derselben Größenordnung, vielleicht etwas geringer, aber wenn du merkst, oh, alles weg, das ist peinlich, dann einer Person gegenüberzustehen. Und dann erst einem orientalischen Herrscher, denn diese orientalischen Herrscher, das waren nicht so nette Leute wie heute, da gab es auch kein Gericht, die ihnen Grenzen gesetzt hat, ein orientalischer Herrscher, der hat gemacht, was er wollte. Und wenn der wollte, dass du tot umfallst, dann hat er nur seinen Leuten gesagt, haut ihm den Kopf ab, und dann hielten sie den Kopf ab und dann spritzte das Blut herum. Das hat keinen groß aufgeregt. Da kam nicht Amnesty International und hat gesagt, also böse, 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 sondern wir haben gesagt, ja, wischen wir weg, das war's. Orientalische Herrscher waren grenzenlos in ihrer Macht, in ihrer Größe, in ihrer Grausamkeit. So einen müssen wir da vor Augen haben. Und dann sagt er dem, also sagt das Geld kriegst du nicht, ja, dann werde ich alles verkaufen, was du hast. Ich werde auch deine Frau und deine Kinder verkaufen als Sklaven und dann, ja, das genügt ja nicht mehr fürs Porto. Also ein Sklave hat damals so ungefähr 5.000 Euro gekostet. Also nehmen wir mal an, was weiß ich, 10 Kinder, ne, 50.000, Frau dazu 55.000. Ja, da sind wir ja nicht mal bei der Zinsrate für einen Tag. Ne, und das Haus, ja, was weiß ich, selbst wenn er ein großes Haus hat, vielleicht 1 Million, 100 Millionen im Jahr, Zinsen allein. Das heißt, hier ging es gar nicht darum, durch den Verkauf der Familie wirklich das Geld einzubringen. Das war aussichtslos, vollkommen unmöglich. Hier ging es bloß darum zu sagen, du bist so unverschämt gewesen, wenn ich dich jetzt laufen lasse, da bekomme ich einen schlechten Ruf, da kommen ja alle möglichen Leute und wollen mich jetzt anbetteln. Und da muss ein Signal gesetzt werden, so geht es nicht, du wirst hier eingesperrt, auch wenn du es nie bezahlen kannst und deine ganze Familie. Also das hier ist das Schlimmste, was man sich so vorstellen kann. Du schmorst dein Leben lang im Gefängnis und weißt, deine Familie ist irgendwo versklavt, du wirst sie nie wiedersehen. Und wir können uns vorstellen, der hatte wirklich Probleme. Und dann fiel er vor diesem Herrn nieder und küsste seine Füße und weinte sich da alle Tränen aus dem Kopf und so. Und dann passiert das, naja, was eigentlich nur in Hollywood passiert oder im Märchen passiert, nicht? Sondern dann sagt er, okay, Mitleid mit dir. Und jetzt sagt er nicht, bezahl mir das mal später. Der verspricht ja, ich werde dir alles bezahlen. Hey, wie willst du das denn bezahlen? Überleg du dir mal, wie kannst du mit normaler Arbeit 10 Milliarden zurückzahlen? Ja, da kannst du arbeiten, bis du tot umfällst. Da kannst du 1.000 Jahre arbeiten, du kannst es nicht zurückbezahlen. Weil es ja statt weniger jedes Jahr noch mehr wird, die Schulden. Das heißt, es ist menschlich total unmöglich. Und deshalb sagt der Herr auch nicht, also ich schreibe das jetzt genau auf und bezahle das mal hinterher zurück, sondern der sieht, der hat ja null Chance, das zurückzuzahlen. Also vergibt er ihm das. Und das Vergeben dieser Schuld heißt nicht nur, du musst das Geld nicht zurückzahlen, sondern das heißt, das Leben deiner Familie ist gerettet, das Leben deiner Kinder ist gerettet, dein Haus ist gerettet, deine Freunde sind gerettet, dein Leben ist gerettet. Du wirst es nicht beenden müssen irgendwo in der Galeerenarbeit oder im Bergwerk oder sonst was, wo man Leute früher reingesteckt hat, wenn sie im Gefängnis war. Sondern du kannst dein Leben ganz normal weiterführen. Ein Geschenk, ja, wie man sich, glaube ich, kaum vorstellen kann, wenn man nicht Ähnliches erlebt hat, und wahrscheinlich werden wir ja nie Ähnliches erleben, die Sachen, die wir schuldig sind, irdisch, sind ja meistens viel, viel kleiner, aber trotzdem kennt ihr vielleicht solche Erleichterungen. Ich weiß nicht, ob du mal dem Nachbarn eine Beule ins Auto gefahren hast und schon aufgeregt warst, was passiert jetzt? Man, das wären ja auch nicht so, wenn ich gleich 10 Milliarden, nicht? So teure Autos gibt es ja nicht, aber selbst da bist du hinterher froh, wenn er sagt, ah, Schwamm drüber, wird vergeben, ne? Ist man ja schon froh darüber. Oder wenn du irgendwas anderes Mist gemacht hast, du hast mit dem Gabelstapler an der Firma, nicht, eine Palette voll Farbe umgelegt und was weiß ich, ja, oh, ah, Umweltverschmutzung und Lohnabzug und dann sagt der Chef hinterher, okay, ist in Ordnung, macht nichts, bist du vielleicht auch schon erleichtert. Hier geht es um viel, viel mehr und nicht nur für dich, sondern für die ganze Familie und die ganze Umgebung. Und deshalb, wir können uns vorstellen, der kam da aus der Sitzung mit dem König jubelnd und befreit heraus, boah, mein Leben ist mir zurückgeschenkt worden. Eine ganz geniale, tolle Sache. Und dann geht es weiter und hier wird die Geschichte ja fast absurd. Da trifft er einen anderen, dem er eine viel, viel kleinere Summe geliehen hat. Wir lesen davon 100 Denaren. Man rechnete damals, ein Landarbeiter verdiente ungefähr 1 Denar am Tag. Dann waren das also ungefähr 100 Tagelöhne. Also 100 Tagelöhne, 100, das sind dann ungefähr 3,5 Monatslöhne. Also wenn du jetzt überlegst, wie viel du verdienst, was weiß ich, vielleicht 2.000 Euro und dann 3,5, also dann bist du ungefähr bei 7.000. Wenn der verspricht, ich gebe dir das Geld, das ist realistisch, so viel kann man mal sparen nebenher. Also gegenüber dem, was er dem König schuldig war. Und was macht dieser Typ? Also der geht nicht nur hin und schimpft mit ihm oder zieht vor Gericht. Lest das mal durch, da steht, der würgte ihn. Das heißt, ist das noch derselbe Kerl? Dem gerade das Leben geschenkt worden ist, der geht hin und fasst den anderen bei der Gurgel und würgt ihn und schlägt ihn. Und als der sich vor ihm niederwirft, statt Mitleid mit ihm zu haben, wirft er ihn ins Gefängnis. Und das war damals üblich. Man hatte Leute ins Gefängnis geworfen, das gab ja kein Geld. Aber man hat gehofft, wenn der im Gefängnis genügend weint und schreit, dann kommt die ganze Familie und sammelt das Geld und löst ihn dann aus. So war damals Gefängnishaft. Also das heißt, das wurde nicht bezahlt, sondern du warst im Gefängnis, hast dann auch wenig zu essen oder gar nicht zu essen bekommen. Und dann hat er so geweint, dass die ganze Familie losgezogen ist, Onkel, Tanten, alle sowas, Geld gesammelt. Und dann hat man das bezahlt, dann konnte er rauskommen. Darauf hat er gehofft. Und dann merken wir, was für ein rücksichtsloser, gemeiner Kerl. Und da sind einige der anderen Mitknechte, die bekommen das mit und stecken das dem König und sagen ihm, guck mal hier, dem du gerade alles vergeben hast, der verhält sich so undankbar anderen gegenüber. Und dann finden wir ja diese grausame Sache, dass der sagt, so, jetzt ist Schluss, das geht so aber nicht. Ich habe dir vergeben und du bist nicht bereit zu vergeben. Jetzt fordere ich von dir wieder alles, was du mir schuldig bist. Und jetzt gibt es kein Pardon, es gibt keine Entschuldigung mehr. Und da steht dann ja hinterher diese starke Ermahnung, da steht, so ist auch Gott, wenn du nicht bereit bist, denen zu vergeben, die an dir schuldig geworden sind. Die Geschichte ist an sich schon voll Dramatik genug und ganz erstaunlich, weil das ist nicht das, was wir im Alltag erleben. Das ist natürlich ein Gleichnis. Und Jesus erzählt das ja auf die Frage hin des Petrus, wie häufig muss ich denn den anderen Leuten vergeben? Und hier stellt uns Jesus vor Augen, wie Gott uns vergibt. Wie Gott dir vergibt, das ist ja eigentlich damit gemeint. In der Geschichte bist du ja an der Stelle dieses ruinösen Schuldners. Das ist ja damit gemeint. Du stehst vor Gott und bist ihm ganz, ganz viel schuldig. Jetzt sagst du vielleicht, ich habe vor Gott ja keine 10 Millionen bekommen. Nein, nicht. Aber das Erste, was du Gott zum Beispiel schuldig bist, ist all das, was er dir geschenkt hat. Denn alles, was du hast, ist ja eine Leihgabe Gottes. Oder hast du dein Leben geschaffen? Oder hast du deinen Körper geschaffen? Hast du deine Talente geschaffen? Hast du die jeden Tag, den Gott dich beschenkt hat, mit Nahrung, mit Luft, mit Essen, also hast du das gemacht? Das sind ja alles Geschenke Gottes an dich. Leihgaben Gottes an dich. Das bist du ihm eigentlich schuldig. Darüber hinaus hast du die Schuld noch viel mehr angehäuft, weil für alles, was du tust, was nicht im Sinne Gottes ist, bist du schuldig, das eigentlich wieder gut zu machen, dafür gerade zu stehen, dafür zu bezahlen. Jede Schuld, die du auf dich lädst, alles das, was die Bibel Sünde nennt, kommt zu diesem ganzen Schuldenhaufen noch dazu. Und dann wird gesagt, irgendwann ist Gott dabei und dann präsentiert er dir die Rechnung und sagt so, das bist du mir eigentlich schuldig. Und wenn du das wieder gut machen solltest, dann könntest du das nur, indem du dein eigenes Leben hingibst, so wie der hier. Nicht? Alles da verkauft, ins Gefängnis geschmissen, zack. Das ist ja genau das, was die Bibel uns auch sagt. Wir sind vor Gott alle schuldig. Wir müssten eigentlich sterben für unsere Schuld. Nur dann können wir sie dafür bezahlen. Will natürlich keiner von uns, mich eingeschlossen. Und selbst das würde ja auch nichts bringen. Dann haben wir ja hinterher nichts davon, nicht? Dass wir befreit sind und unsere Schuld gesühnt ist. Und die einzige Chance, und das sagt diese Geschichte ja auch, ist, dass Gott, im Bild der König, gnädig ist. Dass er sagt, du kannst es nicht zurückzahlen, egal wie du dich anstrengst. Und manche Leute probieren das ja noch dann aufzurechnen. Und die sagen, jetzt kann ich doch irgendwas Gutes für Gott tun. Also was weiß ich, jetzt zähle ich mal, wie viel Gottesdienstbesuche ich schon habe und wie viel Mal ich die Bibel durchgelesen habe und wie häufig ich gebetet habe und wie häufig ich zu Hause geholfen habe. Und jetzt kannst du das alles aufzählen, das sind aber eher Peanuts. Das ist so, als wenn du die 10 Milliarden zurückzahlen willst und sagen, ach, da in der Sparbüchse habe ich noch 10 Euro und da auf dem Konto habe ich noch 1.000 Euro und da könnte ich mir noch 200 leihen. Dann sage ich, boah, das ist ja schon mal ein Anfang. Klar, wie wirst du nur mit der Methode auf 10 Milliarden kommen? Total aussichtslos. Und da sagt Jesus durch diese Geschichte, genau in dieser Situation bist du da. Nach den Tarifen Gottes ist die große Zahl der Dinge, die du falsch gemacht hast, viel, viel mehr, als du je durch deine guten Taten anhäufen kannst. Und wenn es Versöhnung gibt, wenn es Vergebung gibt, dann muss sie von Gott ausgehen und dann geht es nur, indem Gott sagt, wenn du mich darum bittest, dann hast du kein Anrecht darauf, Vergebung zu bekommen, aber ich bin bereit, dir Vergebung zu geben, einfach so, weil ich dich liebe. Das ist das, was Gott tun will. Und jetzt kannst du natürlich immer noch sagen, ja, aber der ist 20 Milliarden schuldig. Ey, was hilft dir denn das? Das bringt doch auch nichts. Wenn andere noch mehr schuldig sind, sind deine Schulden ja nicht geringer. Weil manche Leute versuchen, sie immer wieder so rauszureden. Sagen, ja, ich bin doch weniger schlimm als der andere. Ja, in den Augen Gottes genügt aber das, was du gemacht hast. Da, wo du Gott nicht den Dank gegeben hast, der ihm gebührt. Da, wo du nicht nach den Ordnungen Gottes gelebt hast, so wie er sich das fest vorstellt. Und das sind ja allein die Sachen. Wir lesen dann im Neuen Testament, dem, der etwas Gutes weiß zu tun und tut es nicht, ist es eine Sünde. Das heißt, dann kannst du mal heute überlegen, ist dir heute irgendwas in den Sinn gekommen, wo du genau gewusst hast, das sollte ich eigentlich tun. Da sollte ich jemandem helfen, da sollte ich mich bei jemandem entschuldigen, was weiß ich. Und du hast es nicht getan, schon wieder aus Gottes Sicht Sünde. Schon wieder falsch. Schon wird der Schuldenhaufen größer. Und jetzt bist du ja schon ein paar Jahre alt. Da sind viele Tage zusammengekommen und viele Dinge zusammengekommen, die dich von Gott trennen. Das sind ja nicht nur ein paar Kleinigkeiten. Und da sagt Gott, ja, irgendwann musst du dafür bezahlen. Und die einzige Chance, die wir haben, ist, dass wir dann zu Gott kommen und um Gnade bitten. Und sagen, bitte vergib du mir, ich kann es gar nicht zurückzahlen. Ich kann das auch nicht rückgängig machen. Ich kann auch das, was ich falsch gemacht habe, nicht wieder gut machen. Da helfen auch keine Entschuldigungen. Naja, ich habe das zwar gemacht, aber ich habe auch einen guten Grund dafür gehabt. Der gute Grund spielt dann am Ende keine Rolle. Genauso wie der das Geld verzockt hat, wenn er jetzt sagt, naja, ich habe halt dem Falschen vertraut. Das spielt dann keine Rolle, das Geld ist weg. Also musst du bezahlen. Und genau das ist da, wo Gott Versöhnung anbietet. Und die sollten wir in Anspruch nehmen. Weil jeder von uns wird einmal vor dem Thron Gottes stehen. Das lesen wir am Ende der Offenbarung. Offenbarung 20, 21, da lesen wir vom großen Gericht, was Gott halten wird. Und dann steht, wird jeder vor dem Gericht Gottes erscheinen und dann steht, er wird gerichtet werden nach seinen Werken. Also da wird keiner einfach so verurteilt, weil Gott sagt, ach, ich habe keine Lust auf dich, sondern wird genau aufgezählt, das und das und das hast du getan. Allerdings wird uns auch deutlich gemacht, wer nach den Werken beurteilt wird, der wird ewig von Gott getrennt. Es gibt keinen, der nach seinen Werken gerettet wird. Denn dann steht deutlich darin, diejenigen, die gerettet werden, die kommen gar nicht mehr in dieses Gericht hinein, weil Gott ihn per Gnade erlassen hat. Du kannst dich also entscheiden. Du kannst entweder dich entscheiden, ich will nach meinen Werken gerettet werden, beurteilt werden, dann wirst du mal vor dem Gericht Gottes stehen, dann wird dir eine lange Liste aufzählen, was hast du Gutes getan, was hast du Schlechtes getan und am Ende steht das Ergebnis fest, nämlich ewig von Gott getrennt. Oder du kannst hier auf der Erde schon das einsehen und sagen, okay, ich habe gelust, ich habe Sachen falsch gemacht und das nicht so wenig. Ich bin schuldig und ich kann es nicht wieder gut machen, auch wenn ich es probiere. Und bitte vergib du mir. Und dann ist Gott bereit, Versöhnung auszusprechen. Gerade das ist ja der Grund, warum Jesus auf die Erde gekommen ist und gestorben ist. Wäre das nicht nötig, könnten wir allein durch gute Taten gerettet werden, dann wäre ja die Frage, wofür müsste denn Jesus noch sterben? Hätte doch im Himmel bleiben können, wäre viel angenehmer. Hätte es gar nicht das große Theater gebraucht. Das war ja genau deshalb nötig, weil Jesus sollte mit seinem Leben bezahlen, damit du nicht sterben musst für deine Schuld. Das ist das Angebot Gottes. Und so kann Versöhnung stattfinden. So kann wieder Frieden mit Gott geschlossen werden. So kann die angespannte Beziehung zu Gott gereinigt werden. Und so wirst du merken, hast du Zugang zu Gott nicht nur als Schöpfer und nicht nur als Gott und nicht nur als Richter, sondern als Vater. Das war doch eines der Lieder hier, die wir vorhin gesungen haben, meine ich, das war doch jetzt hier oder heute Nachmittag nicht, dass wir Gott als Vater ansprechen dürfen, nicht nur als Gott. Das ist genau damit gemeint. In dem Moment, wo du bereit bist, deine Versagen Gott gegenüber einzugestehen und um Vergebung zu bitten, ist Gott bereit, dir zu vergeben und in dem Moment wirst du sein Kind und er wird dein Vater. Er ist nicht mehr nur dein Schöpfer, er ist nicht mehr nur dein Gott, er ist nicht mehr nur dein Richter, sondern ist dein Vater geworden und dir ist deine Schuld vergeben. Und dann ist die Beziehung zu Gott geklärt. Dann ist da die Beziehung erstmal wieder in Ordnung. Du kannst jetzt frei mit Gott kommunizieren. Du musst keine Angst vor Gott haben. Du weißt, Gott rechnet nicht mehr alles auf wie der böse Polizist im Himmel, sondern er hat dir vergeben und er will dir helfen und er will dir beistehen. Allerdings steht hier auch mit drin, ziemlich deutlich, und das ist genau dasselbe, was wir übrigens auch bei dem Vaterunser haben. Was ja viele Christen regelmäßig beten, da steht ja gegen Ende, nicht? Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben, denen, die unschuldig sind. Und direkt im Anschluss des Vaterunser steht dann ja sogar noch, wenn ihr nicht bereit seid zu vergeben, dann vergibt euch euer himmlischer Vater auch nicht. Wie auch immer das im Detail gemeint ist, zumindest fordert das alle von uns heraus. Wenn du Vergebung deiner Schuld im Leben hast, dann kannst du nicht einfach weiterleben wie bisher. Dann fordert das Veränderung, dann fordert das Dankbarkeit Gott gegenüber. Dann fordert das, dass du den Menschen mit derselben Liebe begegnest, mit der Gott dir auch begegnet ist. Du kannst nicht einfach hinkommen und kannst sagen, Gott hat mir alles vergeben, er hat mir das ewige Leben geschenkt und Sündenvergebung geschenkt und jetzt gehe ich da zu meinem Nachbarn oder zu den Leuten, die böse zu mir gewesen sind, jetzt mache ich es mal so richtig fertig. Obwohl die genauso wie du um Vergebung bitten. Sondern dann sollst du auch bereit sein, den anderen Leuten zu vergeben. Und viele Menschen tun das ihr Leben lang nicht. Viele Menschen rechnen ihr Leben lang nur auf, der hat mir das Böses getan, das werde ich nie vergessen. Oder manche kommen dann, ja wenn schon, dann muss der aber zuerst kommen und sich zu entschuldigen. Also hat meine Frau zum Beispiel jetzt ein Jahr lang eine ältere Dame besucht, die ist so Mitte 80, hat 5 Kinder, ist mit all ihren Kindern zerstritten. Die reden nicht mehr miteinander. Und dann hat meine Frau, meine Frau hat dann diese alte Dame da besucht und dann hat sie irgendwann mal angedeutet und gesagt, ja, das ist ein Streitpunkt, ich weiß auch nicht, wie das läuft, aber machen Sie doch mal den ersten Schritt und melden Sie sich mal wieder bei den Kindern. Nein, das tue ich nicht, meine Kinder sind falsch, die müssen den ersten Schritt tun. Also ich muss ja sagen, hey, also verzeiht mir, wenn ich das sage, wie blöd kann man denn sein? Meint ihr, da wird irgendwas sich verändern? Die Kinder denken genau dasselbe. Meint ihr, dass je ein Streit so beendet werden wird, dass ihr immer, dass der eine auf den anderen sagt, der ist schuld, der muss zuerst, und der andere sagt, der ist schuld, der muss zuerst. Das machen manche Staatenlenker so, und am Ende kommt immer ein Krieg raus. Und der Krieg ist dann der Grund für den nächsten Krieg. Und der Krieg ist wieder der Grund für den nächsten Krieg. Und das machen manche im privaten Leben genauso. Sie rechnen ganz genau auf, boah, das hast du gemacht, und hier hast du dein Auto falsch geparkt, und da ist das Laub auf mein Grundstück gefallen, oder hier hast du schlecht von mir geredet, oder du hast bei Facebook ein Foto, wo ich eine Pickel auf der Nase hatte, veröffentlicht, das geht ja gar nicht. Dann werde ich demnächst ein Foto machen, wo deine Haare fettig sind, ne? Und dann hin und her und so. Und, ja, und das wird immer schlimmer. Nein, da geht es darum, egal was der andere getan hat und egal ob der andere schuldig ist, mach du den ersten Schritt und sei du bereit, dem anderen auch zu vergeben, wenn der das will. Also das heißt, wenn du auf ihn zugehst und er sagt, okay, ja, lass uns wieder Frieden schließen. Das heißt, wir sollen etwas von der Liebe, die Gott uns gegeben hat, auch nach außen weitergeben, anderen Leuten weitergeben. Leuten, die an uns schuldig geworden sind, die dir was Böses getan haben. Und wenn du in dich hineinhörst, dann werden dir sofort ein paar Leute einfallen, die Böses an dir getan haben. Also manchmal in der Schule. Nach statistischen Untersuchungen ist es so, dass etwa die Hälfte aller Schüler berichten, dass sie im Laufe ihrer Schullaufbahn gemobbt worden sind. Manche vom Lehrer bloßgestellt, manche von Mitschülern oder sonst irgendwo, vielleicht so jemand. Vielleicht denkst du, ich bin ganz sauer auf meine Eltern oder ich bin ganz sauer auf, was weiß ich, den Nachbarn oder die Geschwister oder sonst irgendwas. Leute, auf die wir sauer sind, finden wir immer. Mehr oder weniger. Wir würden die vielleicht nicht gleich alle Feinde nennen, aber zumindest wir verstehen uns nicht so gut oder wir gehen uns aus dem Weg oder was weiß ich. Und da ist es so, in den wenigsten Fällen wird das einfach von selbst wieder gut. Und in den wenigsten Fällen hilft es, wenn jeder der betroffenen Parteien immer nur sagt, der andere muss aber zuerst. Oder wenn man dann Bedingungen stellt und sagt, also, wenn du mir 1.000 Euro gibst und auf Knien vor meiner Haustür bist und meine Füße küsst, dann bin ich eventuell bereit, dir zu vergeben. Manche machen das auch so oder mit anderen Bedingungen. Ne? Also, hey, was ist denn das für ein Zeug? Hat Gott das bei dir auch gemacht? Hat Gott das auch gesagt? Wenn du zum Petersdom gehst und da mit den Knien einmal herumrutscht und dann? Nee, gar nicht, zum Glück nicht. Sondern Gott hat gesagt, einfach, wenn du bereit bist einzusehen und ich habe sogar noch den ersten Schritt gemacht und bin dir entgegengekommen, damit du nicht den ersten Schritt machen musst. Und genauso sollen wir das auch tun. Die erste Herausforderung ist deshalb, bist du bereit, deine Schuld, die du bei Gott hast, einzusehen und um Vergebung zu bitten? Dann ist Gott bereit, dir deine Schuld zu vergeben. Wenn du das getan hast, dann sei auch bereit, den Menschen zu vergeben, die an dir schuldig geworden sind. Die dir irgendwas Böses getan haben. Und jetzt denk nicht gleich nach, ja, wenn ich das tue, dann passiert ja das und das. Hey, lass das alles einmal. Und denk auch nicht, ja, aber der hat ja zuerst. Oder der ist ja schuld. Oder der ist ja böse. Hey, darum geht es erstmal gar nicht. Wenn Gott so handeln würde, und hier wird ja der Vergleich gemacht zwischen Handeln Gottes und unserem Handeln, wenn Gott so handeln würde, hätten wir ja alle nie eine Chance. Denn Gott ist dir schon nachgegangen, als du noch gar nicht nach Gott gefragt hast. Als du noch gar nicht davon gewusst hast. Da hat Gott, ist dir nahe gekommen, durch den Heiligen Geist. durch Menschen, die dir begegnet sind von dem, was du gehört hast. Und hier sollten wir zumindest ein kleines bisschen Dankbarkeit zeigen. Gott gegenüber können wir sie nur ganz begrenzt zeigen, weil Gott gegenüber, was wollen wir dem denn schenken? Er hat ja schon alles. Aber wir können diese Dankbarkeit, die wir eigentlich zu Gott empfinden, ein bisschen zeigen, indem wir mit dieser Liebe anderen Menschen begegnen und nicht alles aufrechnen, hochrechnen, Rache suchen oder sonst irgendwie etwas. Das ist, muss ich allerdings auch sagen, unmenschlich. Menschlich ist immer, dass wir nach unserem Recht fragen, dass wir uns durchsetzen wollen, dass wir meinen, boah, wir werden bestimmt missbraucht, wenn wir jetzt so darauf gehen. Das ist das menschliche Denken. Aber das göttliche Denken, und das hat Jesus uns ja vorgemacht, ist, das rechne ich gar nicht auf. Das ist ja genau das. Jesus hat sich grundlos schlagen lassen, wo er sagen könnte, ey, jetzt musst du doch mal zuschlagen, jetzt musst du mal zurückschlagen. Genau das hat er nicht getan. Hätte er tun können. Das ist ja sogar, dass sie ihm spotten am Kreuz und dann sagen sie, ja, wenn du willst, steig doch mal herunter. Das hätte er machen können. Er hätte nicht nur zurück runtersteigen können. Er hätte einfach, wie er das dann auch sagt, eine Legion Engel holen können und die hätten da alles kurz und klein geschlagen. Tut er nicht, aus Liebe zu diesen Menschen. Stattdessen betet er zu denen, für die, die ihn ans Kreuz schlagen, schuldlos. Bittet ihr Vater, vergib ihnen, rechne ihnen diese Schuld nicht zu. Was ist denn das? Und wie keiner von uns ist je so schuldlos angeklagt worden wie Jesus. Und trotzdem sucht er hier nicht nach Rechtfertigung oder Strafe für die, die das Falsche gemacht haben. So lesen wir schon im Alten Testament, Gott hat keine Lust am Tod des Ungerechten, sondern Gott will die Rettung des Ungerechten. Er liebt dich so sehr und auch die anderen Menschen so sehr, dass er in erster Linie will, dass du gerettet wirst, wenn du bereit bist, auf seine Bedingungen einzugehen. Nämlich, dass du deine Schuld einsiehst und bereust und um Vergebung bittest. Aber dann in der nächsten Stufe ist, du sollst auch bereit sein, anderen zu vergeben. Wenn die das nicht annehmen, also manchmal, jetzt rufst du dann an, du schreibst eine Karte, du schreibst eine E-Mail oder sonst etwas und versuchst den Kontakt anzuknüpfen, versuchst von dir aus zu signalisieren, ich bin bereit, da zu vergeben. Wenn die anderen das per se gar nicht wollen, ja, dann hast du getan, was möglich ist. Aber wenn du von dir aus immer nur darauf beharrst, zu warten, dass der andere etwas macht, große Bedingungen stellst, die der andere kaum erfüllen kann, oder den anderen erstmal richtig demütigst und dann anbietest, nicht, dass du jetzt vielleicht noch ein bisschen Gnade walten lassen kannst, das ist alles nicht das, wie Gott das gemacht hat. Dann funktioniert das nicht. Das ist menschlich, irdisch. Das ist so, wie alle Menschen reagieren, egal ob sie Christen sind oder nicht. Du sollst aber reagieren wie dein himmlischer Vater, wie das hier steht. Und dein himmlischer Vater hat dir einfach so Vergebung angeboten. Und wenn du sie angenommen hast, ja, dann kannst du ja richtig dankbar dafür sein. Und dann weißt du, egal was andere an dir getan haben, dir ist viel, viel mehr vergeben worden, als andere je an dir Böses tun können. Aber sei ein bisschen wie dein himmlischer Vater und sei bereit zur Vergebung, auch wenn du dann mal irdisch als der Dumme dastehst. Auch wenn du denkst, der andere missbraucht das ja vielleicht. Auch wenn du denkst, der andere verdient das ja gar nicht. Oder auch, wenn du denkst, ich habe ja gar nichts Böses getan, sondern nur der andere. Trotzdem, sei zur Vergebung bereit, sei wie dein himmlischer Vater und sei nicht nur, wie irdisch menschlich Leute reagieren. Und das kann die Welt echt verändern. Das ständige Aufrechnen führt sowohl bei Staaten als auch bei Menschen nur von einem Krieg zum nächsten oder von einem Vorwurf zum nächsten. Das Ganze steigert sich nur und am Ende gehen Beziehungen kaputt, Ehen werden geschieden, Menschen gehen aufeinander los, verklagen sich vor Gericht oder sonst irgendwie etwas. Echte Versöhnung und Vergebung funktioniert anders, stellt keine besonderen Bedingungen, sondern ist erstmal bereit zur Vergebung, so wie Jesus das uns gegenüber gewesen ist. Und das kann auch Beziehungen unter Menschen heilen, mit denen wir immer wieder zu tun haben. Und das ist die Herausforderung, vor der du auch heute Abend stehst. Einmal schau dein eigenes Leben an. Wenn du noch keine Vergebung von Gott hast, dann nimm sie in Anspruch und versuche nicht, deine Schuld, die du Gott gegenüber hast, selbst zurückzuzahlen. Das funktioniert nämlich nicht, weil du gar nicht so viel bieten kannst, dass das aufgewogen wird. Und dann überlege, wo sind da Menschen, die an dir schuldig geworden sind oder mit denen du momentan gerade im Streit bist. Und dann sei bereit zur Versöhnung, mach du den ersten Schritt, biete du den Menschen Versöhnung an und entscheide dich in deinem Herzen, ihnen zu vergeben, auch wenn sie dich schwer verletzt haben. Und das kannst du wiederum nur mit der Kraft Gottes, das kannst du nur mit dem Heiligen Geist, das ist ja kein positiver Vorsatz. Dann merkst du irgendwann, nee, da habe ich doch nicht die Kraft, das ärgert mich wieder so und dann sehe ich den nur und dann kommt die Aggression raus. Hey, du sollst jetzt nicht von deiner Kraft das ausmachen, sondern bitte Gott, dass er dein Herz verändert und dass du bereit bist, Vergebung auszusprechen, auch wenn Leute dir ganz böse mitgespielt haben, auch wenn Leute dich ganz tief verletzt haben. Alles andere wird dich nur zerstören und belasten. Du wirst merken, wenn dann Schuld zwischen dir und anderen steht, das schadet nicht nur dem anderen und nicht nur der Beziehung, das macht dich auch kaputt. Viele Leute werden dann richtig verbittert im Laufe der Zeit. Manche werden richtige Menschenfeinde, weil sie mit der Schuld nicht umgehen können, weil sie nicht vergeben können. Aber hier, wir sollen lernen, auch zu vergeben, selbst wenn das dich in der Sicht der Welt als Schwächling dastehen lässt. Jesus ist für die irdischen Machthaber der damaligen Welt auch ein Schwächling gewesen. Ja, die großen Herrscher, die haben gemessen, wie viele Soldaten haben sie, wie viele haben sie umgebracht, wie viele haben sie erobert. Das hat Jesus alles nicht gemacht. Aber Jesus hat uns doch auch gesagt, überwinde das Böse mit nicht noch mehr Bösem, sondern mit Gutem. Das ist die Strategie Gottes. Und genau nach dieser Strategie sollen wir auch leben. Ja, und an dieser Stelle möchte ich dich da ganz persönlich herausfordern. Wir machen das jetzt einfach einmal so, dass wir dass ich euch so 2 Minuten mal Zeit lasse und nutzt die einfach, mit Gott zu sprechen. Gott zu sprechen, entweder, dass du ihm sagst, ich will Vergebung von dir haben, wenn du das bisher noch nicht gemacht hast, oder dass du Gott fragst, wo sind denn Leute, mit denen ich Frieden schließen sollte? Und dann, wenn du da ehrlich nachfragst, wird Gott dir das zeigen. Wenn du längst weißt, wo da was im Argen liegt, wo du im Streit mit Leuten bist, wo Leute an dir schuldig geworden sind oder wo du im Streit bist, dann sag das Gott auch. Bitte Gott darum, dass er dir Kraft gibt zur Vergebung, Kraft, den ersten Schritt zu tun. Und dann setze das um. Und du wirst merken, das befreit dich innerlich, nimmt dir viel von Krampf und Verbitterung und Schmerzen und so weiter weg. Und es kann, wenn es von Gott gesegnet wird, auch neu zur Heilung von Beziehungen beitragen, die auf andere Art und Weise eben nicht geheilt werden können. Lebe so wie derjenige, der dich gerettet hat, wie Jesus Christus. Handle so, wie er handelt und nicht wie menschlich-irdisch gehandelt wird, wo man einfach nur sagt, der menschlich-irdisch ist, der schlägt zurück, der setzt sich durch. Sondern hier kann man sagen, nein, überlass es Gott. Und das kann dich innerlich befreien. Also, lass uns jetzt einfach mal so 2 Minuten nehmen, jeder geht in sich, spreche mit Gott darüber, was jetzt gerade dran ist, und dann spreche ich so in 2 Minuten ein Gebet, bete ich nochmal mit euch allen und also über 2 Minuten Pause, mach mal mit Gott klar, was jetzt gerade dran ist. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du mir meine Schuld in meinem Leben vergeben hast. Auch da, wo ich gar nichts dafür tun konnte, auch da, wo ich mir das nicht anrechnen kann, weil ich irgendwie besonders viel geleistet hätte. Aber du hast einfach mir Vergebung angeboten für die Sachen, wo ich aus deiner Sicht falsch gehandelt habe, anderen Menschen falsch gegenüber gehandelt habe. Danke dafür. Danke, dass du das auch jedem anderen angeboten hast und dass hier viele Leute sind, die das schon so erlebt haben, die Schuld bei dir ablegen durften und erfahren haben, dass du einfach so vergibst, ohne dass wir da etwas geleistet hätten oder das ganz besonders verdienen würden. Danke für deine große und bedingungslose Liebe, die so eine Liebe ist, dass du selbst bereit warst, dein Leben zu geben, damit wir leben dürfen, so wie du das versprochen hast. Danke dafür, dass du auch so unser ganzes Leben verändern und umgestalten willst, unser Fühlen, unser Empfinden. Ich möchte dich bitten, dass du uns da diese Freiheit gibst, auch anderen Menschen Vergebung zuzusprechen. Dass wir nicht nur endlos auf unserem Recht beharren, sondern dass wir bereit sind, Vergebung zu geben, selbst Leuten, die es eigentlich gar nicht verdienen. Weil wir so sein wollen, wie du bist, der auch uns nachgegangen ist, als wir noch schuldig waren, noch Sünder waren, als wenig Liebenswertes in uns gewesen war, vor allem in deinen Augen. Herr Jesus, ich möchte dich bitten für all die Leute, an die du uns erinnert hast, jetzt gerade in dieser Zeit, dass da Beziehungen gereinigt werden, dass da Schuld vergeben wird, dass da neue Schritte aufeinander zugegangen werden. Dass da Menschen merken, in deiner Kraft können wir anders handeln und anders reagieren, als das normal irdisch möglich ist. Gib du uns da diese Kraft und erinnere du uns auch daran, dass wir das wirklich umsetzen und es jetzt nicht nur bei einem guten Vorsatz bleibt heute Abend. Und wir möchten dich bitten, dass du dich dadurch verherrlichst, dass Menschen merken, das muss nicht immer so laufen, dass Schuld aufgerechnet wird, dass gegenseitige Anklagen ausgesprochen wird, dass man sich einfach aus dem Weg geht, sondern dass echte Versöhnung möglich ist, wenn wir von deiner Kraft ergriffen werden, wenn du unser Herz heilst, unsere Verletzungen heilst und wir dann auch in der Lage sind, anderen Vergebung auszusprechen. Lass du uns das erleben, heute und in den nächsten Tagen. Führe du uns da und gib uns den Mut, den ersten Schritt zu tun, gerade in solchen häufig verfahrenen Situationen. Und bitten möchte ich dich ganz besonders auch für diejenigen, die heute Abend da sind, die noch in Distanz zu dir leben, die noch alleine mit ihrer Schuld sind, die probieren auf irgendwelche Art und Weise damit zurechtzukommen oder darauf zu hoffen, dass ihre guten Taten überwiegen. Lass du diese Menschen überwältigt werden von deiner Liebe und von deinem Angebot zu vergeben. Lass du sie erkennen, dass alle anderen Bemühungen letztendlich ins Leere laufen, sondern dass die einzige Chance ist, zu dir zu kommen, sich dir zu stellen, einfach Schuld und Fehler einzugestehen und Vergebung zu bitten. Ich möchte dich bitten, dass da noch einige sind, die den Weg dahin schaffen und die dann erleben, dass du ihr Leben veränderst und dass dieser Kriegszustand dir gegenüber aufgehoben werden kann. Du siehst das, was wir gerade brauchen, und wir vertrauen darauf, dass du uns dann auch die richtige Antwort gibst. Vergebung ins Herz, da wo wir in Streit leben mit anderen Menschen. Bereitschaft, Fehler einzugestehen dir gegenüber, da wo wir das noch nicht getan haben. Danke dafür, dass wir dich kennenlernen dürfen, so wie du dich auch in der Bibel zeigst, als ein liebender Vater, der uns entgegenkommt, der bereit ist zur Vergebung, wenn wir das auch sind. Danke, dass das ganz anders ist, als das in der Welt läuft, wo nur die Starken sich durchzusetzen scheinen, wo es nur um Aufrechnung geht, sondern dass du da einfach kommst, ohne große Bedingungen zu stellen. Erinnere du uns daran und gib uns die Kraft, das Gehörte und das Verstandene dann auch umzusetzen. Amen. Amen. Ja, wenn ihr gleich noch Fragen habt oder auch wenn ihr sagt, da liegt mir was auf dem Herzen, ich möchte gern mit jemandem zusammen beten, geht auf irgendjemanden zu. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch zu mir kommen und wir können die Sache klären. Es freut mich, wenn ich manche von euch dann morgen noch wieder sehe im Gottesdienst. Ich glaube, es bleiben ja viele hier. Und falls ihr mich mal besuchen wollt, könnt ihr auch kommen. Ich habe das mich gar nicht erwähnt. Ich bin hauptsächlich Lehrer an der Bibelschule Brake, Lemgo. Und falls ihr mal vorbeikommen wollt, könnt ihr auch gerne 1-2 Tage da bleiben, kostenlos, und euch den Unterricht mit anhören oder mich besuchen kommen. Dann seid ihr auch da herzlich willkommen. Falls ihr euch noch von den Büchern welche anschauen wollt, liegen hier vorne noch von den Kurzbiografien oder Gendergeschichten oder so etwas. Und ich hoffe, dass ihr hier etwas mitnehmt von Versöhnung. Versöhnung zwischen Menschen und vor allem Versöhnung mit Gott.